D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Sibylle Salewski. Wir produzieren jeden Tag massenhaft Daten. Computer und Netzwerke können heute unvorstellbare Mengen an Informationen speichern und verarbeiten. Das ist etwas, das im digitalen Zeitalter einfach dazugehört. Aber diese Datenflut stellt uns vor eine neue Frage. Was tun wir mit all diesen Infos auf lange Sicht? Sollen wir sie wegwerfen oder doch lieber aufheben? Und wenn ja, welche Informationen sollen wir aufheben und vor allem wie? Welches Laufwerk kann zum Beispiel in 100 Jahren noch meine Daten-CD aus dem Jahr 2013 lesen? Das sind die Fragen, über die die Teilnehmer der Abschlussveranstaltung der Initiative Nachhaltigkeit in der digitalen Welt im Mai in Berlin diskutiert haben. Hier bei uns im D-Radio Wissen Hörsaal senden wir heute und morgen Vorträge und Diskussionen von dieser Veranstaltung. Den Auftakt macht die Schriftstellerin Katrin Passig. Sie vergleicht unsere Zeit, also die Anfangsjahre des digitalen Zeitalters, mit der Zeit, in der zum ersten Mal Papier statt Pergament verwendet wurde. Viel zu vergänglich sei dieses neue Speichermedium, hieß es damals. Was die Kritiker aber nicht bedachten, erst durch das viel billigere Papier wurde es möglich, Schriften vielfach zu kopieren. Masse statt Klasse also. Und genau das hat viele Schriftstücke vor dem Untergang bewahrt. In ihrem Vortrag fragt Katrin Passig, ob diese Formel vielleicht auch etwas für das digitale Zeitalter sein könnte. Ihr Vortrag hat den Titel »Die Zukunft der digitalen Öffentlichkeit«. Gehalten hat sie ihn am 31. Mai 2013 im Jüdischen Museum Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
In der Vortragseinladung, die ich bekommen habe, hieß es unter anderem, werden die Zeugnisse des kulturellen Schaffens und der Wissenschaft, die auf digitalen Trägern festgehalten werden, schon bald verschwinden? Werden die ersten Jahre nach der digitalen Revolution in der Erinnerung späterer Generationen ein weißer Fleck sein? Und das ist quasi gesetzlich vorgeschrieben, dass man an dieser Stelle Johannes Trithemius zitiert. Ich tue das auch gleich, den Abt von Sponheim, der im Jahr 1494 eine Art Essay geschrieben hat zum Lob der Schreiberei, also des handschriftlichen Schreibens auf Pergament, De laude scriptorum. Und darin schreibt er, gedrucktes aber, da es auf Papier steht, wie lange wird es halten? Geschriebenes, wenn man es auf Pergament bringt, wird an die 1000 Jahre Bestand haben. Wenn gedrucktes in einem Band aus Papier an die 200 Jahre Bestand haben wird, wird es hochkommen. Das wird heute gerne ein bisschen spöttisch zitiert, aber im Prinzip hat er natürlich mit diesen Zweifeln an der Haltbarkeit des Papiers völlig recht. Tatsächlich hat sich das Papier in der Zwischenzeit aber ganz gut bewährt, weil es sowohl billiger als auch leichter zu vervielfältigen war als die handschriftliche Kopie auf Pergament. In dieser Abbildung sieht man schon, dass es sich nicht um ein handschriftliches Manuskript handelt, sondern um die gedruckte Fassung. Das Manuskript ist nämlich passenderweise nicht erhalten, das ist 2 Jahre älter. Der Text ist dann nach 2 Jahren gedruckt worden und das wird nicht diese Fassung sein, aber zumindest ist er uns auf Papier überliefert worden. Es war also das flüchtigere Medium, das beim Bewahren geholfen hat. Und das ist eine Erkenntnis, die jetzt nicht neu ist, die hat sich im Laufe des 16. Jahrhunderts schon auf breiter Front durchgesetzt, dass sich Haltbarkeit nicht nur durch die Haltbarkeit des Materials erreichen lässt, sondern auch durch Masse. Auf dieses Prinzip setzt man auch im Tierreich, das ist der versprochene Froschlaich. Der Frosch legt den irgendwo in die Landschaft, das ist kein sehr haltbares Material, aber es ist einfach sehr, sehr viel davon da und ein paar davon, so ist das Froschkonzept, werden schon durchkommen. Der einzelne oder der seltene Gegenstand kann sich nie ganz auf die Haltbarkeit seines Materials verlassen. Vervielfältigung ist eine mindestens gleichberechtigte Strategie, wenn man das Überleben von Informationen sichern will oder wenn man es zumindest, sagen wir, wahrscheinlicher machen will, weil es hundertprozentige Sicherheit auch dann nicht gibt, wenn man das Ganze in Marmor meißelt. Das ist natürlich da eine problematische Strategie, wo der Urheber überhaupt nicht will, dass ein Inhalt vervielfältigt wird, also bei privaten Daten oder bei kopiergeschützten Daten. Alles offen zugängliche, kopierbare hat naturgemäß deutlich bessere Chancen auf Erhaltung, einfach weil es in sehr vielen und zugänglichen Kopien existiert. Eine zweite Strategie, die auch nicht primär auf die Haltbarkeit des Materials setzt, fiel mir auf, als ich vor etwa einem halben Jahr bei Twitter aus einem Vortrag zitiert habe, den ich bei der LitFlow-Tagung gehört habe. sagte jemand, Nachhaltigkeit sei kein Wert an sich und die nachhaltigste deutsche Architektur schließlich Bunker. Ich war davon begeistert und habe das getwittert. Es kam aber recht zügig ein Einwand von jemandem, der sagte, die nachhaltigste Architektur bei uns sind immer noch Sakralbauten. Es gibt Bunker auch einfach noch nicht so sehr lange. Die Kirche setzt eben nicht primär auf meterdicke Betonwände, sondern bewegt durch eine Idee, die Menschen dazu über Generationen hinweg immer wieder die Kirche zu reparieren, wenn sie zu bröckeln anfängt. Und falls sie dann doch mal im Krieg einem Bombenangriff zum Opfer fällt, baut man oft an derselben Stelle eine neue hin. Das ist auch im Zusammenhang mit der Speicherung von Informationen ein wichtiger Punkt. Denn wenn Informationen verloren gehen, dann liegt es in der überwiegenden Mehrheit der Fälle eben nicht am Versagen des Materials, sondern am nachlassenden Interesse. Wenn wir an Textverluste aus der Vergangenheit denken, dann drängt sich immer gleich dieses spektakuläre Bild der abbrennenden Bibliothek auf, spätestens nach der Name der Rose. Das ist in Wirklichkeit aber nur ein ganz kleiner Teil des Problems. Die meisten Inhalte, die verloren gegangen sind, hat einfach irgendwann niemand mehr für aufbewahrenswert, also für weiterkopierenswert gehalten. Und wenn wir alte Texte noch haben, dann haben wir sie in der Regel nicht deshalb, weil das Material so ungewöhnlich haltbar gewesen wäre, sondern weil sie halt immer wieder abgeschrieben oder nachgedruckt worden sind. Und natürlich gab es und gibt es ein ganzes System von Institutionen, die für die Überlieferung dieser Texte zuständig sind. Selbst wenn die Bibliotheken abbrennen, dann ist das keine Naturgewalt. Das passiert nicht unbedingt versehentlich. Das hat ironischerweise gerade der zitierte Johannes Trithemius erfahren müssen, der die Bibliothek seines Klosters, während er dort Abt war, von 48 Bänden auf über 2000 aufgestockt hatte. Gegen Ende seines Lebens brannte diese Bibliothek tatsächlich teilweise ab, aber nicht versehentlich, sondern weil sie von Mitmönchen in Brand gesteckt worden war. Dass Inhalte verschwinden, weil es zu wenig Interesse an ihrer Erhaltung gibt, ist kein Problem der Vergangenheit. Paul Klimpel hat das vorhin schon gesagt, das haben wir bis heute in der Frühzeit von Radio- und Fernsehsendungen klaffen große Lücken. Ich habe hier den Wikipedia-Eintrag Doctor Who Missing Episodes nur als ein Beispiel von vielen. Als GeoCities, ich weiß nicht, ob sich daran noch jemand erinnert, ein wichtiges Ding in der Frühgeschichte des Web. Als das 2009 geschlossen wurde, waren es auch private Initiativen, die es geschafft haben, noch schnell 652 Gigabyte Daten zu sichern. Das war das Archive-Team. Eine private Initiative, ich will jetzt nicht darauf raus, dass die privaten Initiativen da agiler sind oder sowas. Das funktioniert zum Großteil einfach deshalb, weil sie sich in einem nicht so engen rechtlichen Rahmen bewegen, wie Institutionen das tun müssen. Das Archive-Team kommt nicht immer rechtzeitig. Aktuell haben sie gerade versucht, möglichst viel von Posterous zu retten, das vor wenigen Wochen dicht gemacht hat, am 31. April. Und das wäre jetzt für Yahoo, glaube ich, die Inhaber waren, technisch überhaupt kein Problem gewesen, diese Daten zu erhalten oder ein eigenes Archiv anzubieten. Das ist kein technisches Problem. Das Problem hat unter anderem damit zu tun, dass diese Daten vielen und darunter jetzt nicht nur Laien als überhaupt nicht erhaltenswert gelten. Gerade bei GeoCities ist es leicht zu denken, die Welt sei besser dran ohne dieses hässliche Sammelsurium von Quatsch. Aber so denkt natürlich kein anständiger Archivar. GeoCities enthält einen großen Teil der Frühgeschichte des Webs und dass diese Sachen ästhetisch so zweifelhaft daherkommen, gehört zu dieser Geschichte untrennbar dazu. Dazu kommen meistens rechtliche Probleme. Die Leute von Archive-Team können, da sie in den USA sitzen, auf Fair Use plädieren, aber auch das ist schon eine Grauzone und sie setzen wohl vor allem darauf, dass sich niemand beschweren wird. In Deutschland ist das mangels Fair-Use-Regelung alles noch ein bisschen schwieriger. Oder bei kopiergeschützten Daten, also zum Beispiel bei den meisten E-Books. Die Daten sind zwar in großer Zahl auf den verschiedenen Rechnern und Lesegeräten der Leute gesichert, aber sie sind verschlüsselt und wenn eine einzige zentrale Stelle wegfällt, dann hat man von dieser großen Menge Froschleich recht wenig. Dass in der Diskussion oft so getan wird, als ginge es um technische Probleme, um die Haltbarkeit des Materials, darum, dass Digitales eben keine Marmortafeln sind, dann steckt dahinter, glaube ich, zum Teil auch Wunschdenken, weil diese technischen Probleme natürlich leichter zu lösen wären als die Probleme, die wir stattdessen haben. Wenn wir nicht nur das theoretisch verfügbare Wissen betrachten, sondern auch das, das praktisch nutzbar ist, dann sind speziell ältere Bücher und Texte oder generell das ältere Material durch die Digitalisierung gerade wieder sehr viel zugänglicher geworden. Ich habe den Text der Einladung zu dieser Veranstaltung meinem Co-Autor Alex Scholz gezeigt, der Astrophysiker ist, und der sagte dazu: Haha, ich muss immer lachen, wenn ich sowas höre. Ohne die Digitalisierung wäre ein Großteil meiner Fachliteratur für fast die gesamte Welt so gut wie vom Erdboden verschwunden. Viele Publikationen lagen eben bisher nur in bestimmten Bibliotheken herum, in gedruckter Form. Selbst wenn man zufällig vor Ort ist oder wenn man die Publikation bestellen kann, kann man trotzdem noch nichts darin finden. Erst durch die Digitalisierung und Online-Stellung wird das alles wieder wertvoll. Vorher war es praktisch auf dem Mond. Das ist jetzt kein interessierter Laie, der da spricht, sondern jemand, der an einer Universität arbeitet seit vielen Jahren und Zugang zu den ganzen Dingen hat, an die man eben nur an Universitäten rankommt. Und falls jemand an dieser Stelle denkt, dass die jungen Wissenschaftler Geschöpfe halt nicht mehr mit Zettelkästen und Mikrofisch umgehen können, dann glaube ich, das funktioniert ab einer bestimmten Veröffentlichungsmenge in einem Fachbereich gar nicht mehr so gut. Die elektronische Archivierung ermöglicht andere Suchmethoden und irgendwann braucht man diese anderen Suchmethoden auch. Und aus meiner eigenen Anschauung kann ich dazu noch sagen, selbst wenn man den Text zur Hand hat, ist die digitale, also den papierenden Text, ist die digitale Version immer noch die zugänglichere. Ich habe für diesen Vortrag unter anderem ein Buch von Lothar Müller konsultiert, Weiße Magie, und eines von Michael Giesecke, Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Ich habe diese Bücher beide auf Papier, nicht unbedingt freiwillig, es hat sich so ergeben. Ich habe sie auf Papier gelesen, aber Giesecke verwende und zitiere ich viel öfter. Da war nämlich zu meiner Überraschung beim Kauf des Buchs eine CD dabei, auf der das ganze Buch plus Bonustracks nochmal als PDF enthalten und durchsuchbar war. Das führt dazu, dass Herr Giesecke in Vorträgen und Texten von mir sehr viel öfter vorkommt, weil ich einfach das, was ich zitieren will, auch wiederfinden kann. Das hat mich letzten Winter ab und zu beschäftigt, als es in der Presse immer wieder um den Verkauf der Stralsunder Archivbibliothek ging. Und zwar, weil ich mich gefragt habe, ob es bei der Empörung jetzt um den Gegenstand geht, also um die physischen Bücher, oder um den Zugang zu den Inhalten. Was wäre anders gewesen, wenn die Stralsunder Bibliothek die Inhalte vor dem Verkauf digitalisiert hätte? Ich konnte nicht erkennen, dass in der Diskussion getrennt worden wäre zwischen dem Wunsch nach Zugänglichkeit der Buchinhalte und dem Wunsch, die tatsächlichen Bücher aus historischen Gründen weiter in genau dieser Zusammenstellung an genau diesem Ort aufzubewahren. Ich hatte den Eindruck, dass sich die gesamte Diskussion um Gegenstände dreht, also um die Tatsache, dass die Gegenstände durch unsachgemäße Lagerung von Schimmel befallen worden sind, dass die Gegenstände verkauft worden sind und dass die Gegenstände jetzt nicht mehr in dieser Zusammenstellung in Stralsund einsehbar sind. Dass in diesen Gegenständen auch was drinsteht und dass man diese Inhalte eventuell besser hätte zugänglich machen können als in einem feuchten und offenbar auch nicht besonders seriös verwalteten Archiv. Davon war in der Berichterstattung praktisch nicht die Rede. Das ist ein Beispiel dafür, dass der gedruckte Text die Aufmerksamkeit sehr stark auf den physischen Gegenstand Buch lenkt. Und das beeinflusst wiederum die Prioritäten, die man beim Geld ausgeben setzt. Ein zweiter Punkt, also wir sind jetzt bei den Problemen der haltbaren Medien, ist, dass auch gerade das, was am gedruckten Text öfter gelobt wird, dass er nämlich nicht einfach über Nacht wieder geändert werden kann, dass ja auch das kein reiner Vorteil ist. Es ist genau dieselbe Eigenschaft, die es mit sich bringt, dass Fehler, die sich mal in den Text eingeschlichen haben, darin ziemlich lange stehen bleiben. Und dann, man muss sich halt entscheiden, entweder haltbares Medium oder einfache und schnelle Fehlerkorrektur. Beides geht nicht. Man kann den Text in Stein meißeln, dann sind auch die Fehler dauerhaft. Oder man schreibt ihn ins Netz, dann sind die Fehler leicht zu beheben. Aber auch der übrige Text ist halt nicht ganz so dauerhaft wie auf einer Steintafel. Ähnliches Problem hat man mit Informationen, die sich schnell verändern, mit Werken, die sehr umfangreich sind. Wenn die englischsprachige Wikipedia ein Lexikon auf Papier wäre, dann hätte sie ungefähr 10.000 dicke Bände. Das passt in die meisten Privatwohnungen schon nur noch ganz schlecht rein. Bei der Deutschen wären es immer noch ungefähr 3.000 Bände. Und wenn man statt Papier auf ein wirklich haltbares Medium setzt, dann wird es nicht besser. Das hier ist der frisch gestartete Dienst Memory of Mankind, der für Privatleute und Institutionen beliebige Inhalte auf Tontafeln brennt und in einem ehemaligen Salzbergwerk einlagert. In der kleinsten Schriftgröße passen 10 A4-Seiten auf eine Tafel, also sagen wir großzügig 5 Wikipedia-Einträge. Das macht immer noch um die 300.000 Tontafeln allein für die deutsche Fassung. Das sind aber nur die relativ konkreten Nachteile haltbarer Medien. Es gibt auch abstraktere Einwände. Harold Innes war ein inzwischen gar nicht mehr so bekannter kanadischer Vorläufer von Marshall McLuhan. Und Innes hat in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts zwei Arten von Medien unterschieden, nämlich die, die er als Space-Binding bezeichnet und die, die er als Time-Binding bezeichnet. Das sind ganz grob zusammengefasst bei den zeitbindenden Medien sowas wie Steintafeln oder handgeschriebene Texte auf Pergament. Heute würde er vermutlich auch das Papier dazu zählen. Inhalte, die man auf solchen zeitbindenden Formen niederlegt, halten ein paar Generationen lang, erreichen aber ein begrenztes Publikum. Bei den raumbindenden ist es genau umgekehrt. Sie sind flüchtiger, haben aber eine größere Reichweite. Die Reichweite ist da erstmal rein räumlich gemeint, aber aus der größeren räumlichen Reichweite ergibt sich in der Regel natürlich auch ein größeres Publikum. Zu diesen raumbindenden Medien gehört für Innes Radio, Fernsehen, überregionale Tageszeitungen, und er ist dann in den 50ern gestorben, aber sonst hätte er vermutlich auch das Internet und das E-Book dazu gezählt. Innes leitet jetzt aus diesen unterschiedlichen Eigenschaften der Medien Folgen für die jeweilige Gesellschaft ab. Die zeitbindenden Medien, sagt er, fördern Stabilität, Gemeinschaft, Tradition, Religion. Die raumbindenden fördern schnelle Veränderungen, Materialismus, Säkularismus, die Ausdehnung von Machtbereichen. Es ist also nicht nur so, wie man jetzt als nicht Innes lesender Mensch annehmen könnte, dass die Kirche zur Beliebtheit des Pergaments beiträgt, sondern es ist umgekehrt auch die Art des Pergaments, die Dominanz der Kirche stärkt mit ihren Ideen, die für die Ewigkeit niedergelegt sind und die nur für recht wenige Menschen zugänglich sind. Umgekehrt sagt Innes, dass die Vorherrschaft der Tageszeitung zu Kommunikationsmonopolen führt und dazu, dass langfristige Entwicklungen und dauerhafte Ideen eher zu kurz kommen. Außerdem trägt das gedruckte Wort natürlich dazu bei, dass andere Formen der Wahrnehmung, andere Ausdrucksformen in den Hintergrund treten. Die mittelalterlichen Manuskripte sind noch in erster Linie vorgelesen worden. Mit dem Buchdruck tauchen dann Dinge wie Tafeln, Diagramme, grafische Darstellungen in den Büchern auf, die sich nicht mehr vorlesen lassen. Und Lothar Müller, der Autor von Weiße Magie, schreibt dazu: Die Typografie, so liest es sich bei McLuhan, lässt das dialogische Stimmengewirr um die handschriftlich verfassten Bücher und das laute Lesen verstummen. Sie begabt den typografischen Menschen mit der Fähigkeit zu Distanzierung und Unbeteiligtsein, einer entscheidenden Voraussetzung für die Entschlossenheit, mit der er den wissenschaftlichen Fortschritt in Medizin, Naturwissenschaften und Technik vorantreibt und so weiter. Das Distanzorgan Auge entfaltet sich auf Kosten des Sozialsten, der Sinne, des Ohres und begünstigt damit den Individualismus. Das war das Buch Weiße Magie, das ich nur auf Papier besitze und gar nicht so gerne benutze, weil es ironischerweise ziemlich schlecht riecht. Digitale Texte sind also nicht einfach nur eine andere Darreichungsform genau derselben Inhalte, die wir bis dahin auf Papier hatten. Das Digitale ist ein ganz neues Tier mit ganz neuen Eigenschaften. Es kann die vorhandenen Speicherformen ergänzen, es kann sie korrigieren und es trägt dazu bei, dass wir uns von den zeitbindenden Medien mit ihren Vor- und Nachteilen immer weiter wegbewegen, hin zu den Vor- und Nachteilen der raumbindenden. Das Papier wird ja üblicherweise als das ganz gewichtige, haltbare, verlässliche, zeitbindende Medium dargestellt. In allen Vorläuferdiskussionen, bevor die Digitalisierung auftauchte, war aber das Papier genau das Objekt dieser Besorgnis. Es galt als ganz zweifelhaftes, ständig vom Zerfall bedrohtes Trägermedium. Das gesprochene Wort gehört für ihn zu den zeitbindenden Medien und für ihn ist der Idealzustand einer Zivilisation der, in dem es ein Gleichgewicht gibt zwischen dem Gesprochenen und dem Geschriebenen. Teil seiner Theorie ist, dass es mit den alten Griechen bergab gegangen sei, als das Redenhalten vom Aufschreiben abgelöst wurde. Er hat deshalb dafür plädiert, die mündliche Tradition an den Universitäten wieder zu stärken. In dem Zusammenhang fände ich es extrem spannend, in einem Paralleluniversum zu leben, in dem Harold Innes das Internet noch miterlebt hat. Ich wüsste sehr gern, was er dazu gesagt hätte. Unter anderem wüsste ich sehr gerne, wie viel von dem, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, also großzügig gerundet, wie viel er davon als mündliche Kommunikationsform betrachtet hätte. Es wird ja vieles aufgeschrieben, was stilistisch tatsächlich ganz nahe im mündlichen Austausch ist. Die schriftlichen Diskussionen, die in ihrer Form nahe an der mündlichen Diskussion sind, Chats, Kurznachrichten mit allen ihren Eigenheiten, mit denen sie halt versuchen, die mündliche Rede teilweise nachzubilden. Diese Mischformen zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Die wachsende Bedeutung zu meinem Leidwesen in den letzten Jahren von Podcasts und Videos. Die großen Online-Kurse der Universitäten, die jetzt gerade in den letzten paar Jahren neu auftauchen und überwiegend auf Videos basieren und weltweit zum Teil viele hunderttausend Teilnehmer haben. Die Frage, ob das eher schriftliche oder eher mündliche Formen des Austausches sind, fände ich in dem Zusammenhang sehr spannend. Auch das, was Lothar Müller zitiert, das dialogische Stimmengewirr um die handschriftlich verfassten Bücher und das laute Lesen, ist ja was, was sich jetzt gerade wieder um die Texte herum erhebt, im Internet sowieso, wo alles kommentierbar ist, wenn nicht am selben Ort, dann gleich nebenan. Und auch bei den E-Books gibt es da jetzt ja erste Ansätze, um das Buch herum wieder dieses Stimmengewirr anzubringen, die dann also den Buchtext mit einer parallelen Diskussion verbinden. Eigentlich hätte das Harold Innes alles gefallen müssen, glaube ich. Wenn es jetzt heute heißt, dass das, was wir digital produzieren, wegen seines Speichermediums vom Verschwinden bedroht ist, dann geht es dabei sehr oft um Inhalte, die noch vor wenigen Jahren überhaupt nicht archiviert worden sind. Alltagsgespräche sind früher unarchiviert geblieben, wenn sie jetzt nicht gerade von der Stasi aufgezeichnet worden sind. Das ist heute schon bei demjenigen Teil der Alltagsgespräche anders, die schriftlich stattfinden, also zum Beispiel in Chats, bei Twitter, bei Facebook, wenn man so will. Sprachforscher haben, seit es das Netz gibt, ganz andere Möglichkeiten als früher, den tatsächlichen Sprachgebrauch anhand eines riesigen Textkorpus zu untersuchen, also über den Sprachgebrauch im Alltag rauszufinden. Ich lebe in einer Fernbeziehung und also geraten würde ich sagen, 50-90% dessen, was ich mit meinem Freund überhaupt geredet habe, liegt in Schriftform vor. Ich gucke nicht nach, aber ich könnte rausfinden, worüber wir 2005 geredet haben. Das kann sich auch für denjenigen Teil der Alltagskommunikation, der rein mündlich, also jetzt in der ganz klassischen alten mündlichen Form stattfindet, in naher Zukunft ändern, nämlich dann, wenn sich diejenigen Formen von Live-Aufzeichnung von allen, die im Moment nur von ein paar experimentierfreudigen Exzentrikern praktiziert werden, in die breite Masse fortsetzen, dann wird man womöglich auch das tatsächlich Gesprochene routinemäßig aufzeichnen. Es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen, der an dieser Stelle ein leichtes Unbehagen verspürt im Publikum. Und dieses Unbehagen ist ja auch interessant, weil wenn alles, was mündlich passiert, dauerhaft und lückenlos archiviert werden soll, weil sonst für die Nachwelt was Wissenswertes verloren gehen könnte, dann erhebt sich so ein allgemeines Gebrummel, während das beim Schriftlichen eher umgekehrt ist. In dem Moment, wo jemand sagt, wir müssen vielleicht nicht alles aufbewahren, dann runzelt man die Stirn. Alltagskommunikation ist nur ein Punkt, an dem wir heute was routinemäßig aufbewahren, was früher einfach ungespeichert verloren gegangen ist. Ein anderer Punkt ist die detaillierte Entstehungsgeschichte von Texten. Bei Google Docs, in denen ich meistens arbeite, ist das nicht mehr vom Nutzer bestimmt, sondern es wird einfach ein paar Mal pro Minute wird so eine Momentaufnahme des Textes gemacht. Und der Trend geht offenbar dazu, diese Aufnahmen in immer noch kürzeren Abständen zu machen. Autoren und Wissenschaftler beklagen gerne mal, dass man bei der Beschäftigung mit alten Texten, wenn man sie nur digital betrachtet, dass einem dann viele Details fehlen, die man eben im Lesesaal der Bibliothek noch mitbekommen hätte. Wie fühlt sich das Papier an? Wie riecht es? Wie, ja, ich weiß auch nicht. Oft fehlt einem ja dann doch auch die Handschrift des Autors, aber oft liegt die ja dann auch im Digitalisat vor. Ich hätte dazu sehr gerne den Kulturhistoriker Wolfgang Schievelbusch zitiert, der sich darüber vor ein paar Wochen in der Süddeutschen ausgelassen hat. Anfang Mai war das, aber weil die Texte aus der Süddeutschen nicht im Netz stehen, müssen wir uns stattdessen mit meiner schwachen Erinnerung an den Sachverhalt begnügen. Worauf ich eigentlich raus will, ist, dass mindestens genauso viele andere Details fehlen, wenn man den Text wieder nur als statischen Gegenstand vorliegen hat. Und es ist grundsätzlich nicht möglich, beides gleichzeitig zu haben. Diese Frage dessen, was die digitale Form archiviert, was früher gar nicht archiviert worden wäre und was da so die Desiderata sind, wo man eigentlich auch nochmal ran müsste, ist leider ein Thema für einen ganz eigenen Vortrag, das jetzt heute nicht mehr reinpasst. Deshalb komme ich direkt zum Schluss. Nämlich, dass das Problem dasselbe wie immer ist, dass die Haltbarkeit des Materials jetzt nicht das zentrale Thema ist. Ich hätte dieses letzte A in Tora durch Aufmerksamkeit ersetzt, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit dafür, dass es da überhaupt etwas gibt, was aufbewahrt werden sollte. Wir brauchen die finanziellen, die rechtlichen, die institutionellen Rahmenbedingungen, die es überhaupt möglich machen, was aufzubewahren. Ich habe versucht, mir ein fiktives Beispiel für ein möglichst vergängliches Archivmaterial auszudenken. Ich dachte an Esspapier und dann fiel mir aber gerade noch rechtzeitig ein, man braucht gar kein fiktives Beispiel, das gibt es. Die Abbildung zeigt einen Saal des Wawilow-Instituts für Pflanzengenetik in St. Petersburg. Das ist 1921 gegründet worden und hat lange Zeit, also ich glaube sogar den Großteil des 20. Jahrhunderts hindurch, die größte Saatgutsammlung der Welt beherbergt. Während der Leningrader Blockade im Zweiten Weltkrieg sind in Leningrad über 1 Million Menschen verhungert, darunter auch Wissenschaftler an diesem Institut. Und das Archivgut in diesem Gebäude ist essbar. Es besteht aus Reis und Kartoffeln unter anderem und es ist trotzdem erhalten geblieben. Das Archiv hat nicht nur mit Problemen wie Blockade, Hungersnot und Krieg zu kämpfen gehabt. Das Saatgut muss auch alle paar Jahre ausgepflanzt und neu vermehrt werden, weil es sonst seine Keimfähigkeit verliert. Beispiel dieses Instituts kann man sehen, dass das alles machbar ist. Das ist eine Frage des Willens, der Infrastruktur, der politischen Unterstützung. Tatsächlich hat dieses Institut später, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, dann sehr viel größere Probleme bekommen. Genauso wenig wie man Kartoffeln in eine leichter archivierbare Form bringen kann, kann man digitale Inhalte in eine leichter archivierbare Form bringen, ohne dass ihre wesentlichen Eigenschaften verloren gehen. Es hat deshalb keinen Sinn, sich nach haltbareren Kartoffeln umzusehen oder nach Dateien aus Marmor zu sehnen. Was wir stattdessen brauchen, sind Strukturen, die sich an die Eigenschaften der Kartoffel und der digitalen Inhalte anpassen und nicht umgekehrt. Vielen Dank.
Das war die Schriftstellerin Katrin Passig über die Frage, was sich lohnt aufzubewahren und wie wir das im digitalen Zeitalter am besten tun. Passig hat ihren Vortrag am 31. Mai 2013 im Jüdischen Museum in Berlin gehalten, auf der Abschlussveranstaltung der Initiative Nachhaltigkeit in der digitalen Welt.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Was machen wir im digitalen Zeitalter mit unseren materiellen und immateriellen Kulturschätzen? Welche Rolle spielt die Bewahrung des kulturellen Erbes heute? Um diese Fragen geht es im Vortrag von Stefan Willer. Willer ist Germanist und der stellvertretende Leiter des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Er hat seinen Vortrag auf der Veranstaltung Nachhaltigkeit in der digitalen Welt im Mai in Berlin gehalten. Der Vortrag hat den Titel Kulturelles Erbe und Nachhaltigkeit.
Vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, hier Ihnen ein bisschen was von meinen Überlegungen zum Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang eben mit kulturellem Erbe zu erzählen. Das Ganze stammt aus einem Arbeitszusammenhang am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, einem interdisziplinär kulturwissenschaftlich ausgerichteten Forschungsinstitut hier in Berlin, wo wir in einer Gruppe mit Wissenschaftshistorikern, Soziologen, Juristen, Biologen, Literatur- und Kulturwissenschaftlern uns ziemlich intensiv mit Fragen des Erbes auseinandergesetzt haben, also mit der Frage, was Erbe in diesen verschiedenen Disziplinen überhaupt heißen kann, was es heute auch alles heißen kann. Und die Frage der Nachhaltigkeit ist dort immer mal mit aufgetaucht. Ich werde jetzt in einem ersten Schritt ein bisschen was zu diesem begrifflichen Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Erbe sagen und dann ein wenig versuchen einzugehen auf, vor allem mit Blick auf die heutige UNESCO-Kulturerbe, Weltkulturerbe-Politik und Programmatik, was dort Kultur und Welt überhaupt heißen kann, mit Blick auf Nachhaltigkeit vor allem. Also Nachhaltigkeit und Erbe. Die World Heritage Konvention der UNESCO von 1972 verpflichtet die Unterzeichnerstaaten zum Folgenden, ich zitiere das kurz, Erfassung, Schutz und Erhaltung in Bestand und Wertigkeit des in seinem, also dem des Staates, seinem Hoheitsgebiet befindlichen Kultur- und Naturerbes sowie seine Weitergabe an künftige Generationen. Also Erbe ist hier ganz eng und überhaupt ja aufs Engste mit dem Begriff der Generationen verbunden. Erbe betrifft, also Vorstellungen von intergenerationeller Übertragung und das nicht nur mit Blick auf Kultur, sondern auch mit Blick oder zunächst mal würde man vielleicht sagen, begriffsgeschichtlich mit Blick auf juristische Eigentumsübertragung und auch mit Blick auf die biologische Weitergabe von Eigenschaften oder Anlagen. Also man hat hier eine mindestens dreifache Unterscheidung von Erbe im Recht, Erbe in der Biologie und Erbe im ganz weiten Bereich von kultureller Traditionsbildung. Was heißt dann aber eigentlich Erbe, wenn man von kultureller Tradition und Weitergabe spricht? Man denkt ja oft an sowas wie einen aus der Vergangenheit stammenden Schatz, den man aufzubewahren hat und dann an die notorischen kommenden Generationen weitergeben sollte. Und dahin scheint ja auch die UNESCO-Welterbekonvention zu gehen, die ja tatsächlich geradezu ein Imperativ von Erfassung, Schutz und Erhaltung formuliert. Also ein konservatorisches Programm, das aber eben im Abzielen auf die Weitergabe an künftige Generationen auch auf die Zukunft gerichtet ist. Und ich denke, genau hier kommt der Begriff der Nachhaltigkeit ins Spiel, der heute auch in der Kulturpolitik eine zentrale Rolle spielt und eben gerade in jener globalisierten Ausprägung, für die, denke ich, die UNESCO steht. Der frühere Direktor des World Heritage Center der UNESCO, Francesco Bandarin, hat in einem Aufsatz, der vor etlichen Jahren, 10 glaube ich, erschienen ist, einmal von Nachhaltigkeit gesprochen als dem Schlüssel zum Überleben und zur Glaubwürdigkeit des Welterbes. Also Nachhaltigkeit hier tatsächlich programmatisch auf das Weltkulturerbe bezogen. Nachhaltigkeit, das wissen Sie wahrscheinlich ohnehin alle, ist ja ein Begriff, der eigentlich ursprünglich mal aus der Forstwirtschaft stammt, dann einen ökologischen Terminus meinte, also vielleicht eben nicht von vornherein Bunker, Kathedralen, sondern eben tatsächlich eher Kartoffeln, Reis, also weiterwachsendes. Die Idee eben nicht, dass etwas haltbar gemacht werden muss, sondern nachhaltig im Sinne des Nachwachsenden. Also nichts einfach nur weghauen, ohne dafür etwas Neues anzupflanzen. Dieser Begriff ist aber seit mehreren Jahrzehnten und ich denke vor allem so in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten 10 Jahren, unglaublich gewandert, hat sich unglaublich ausgedehnt, wird heute oft ja geradezu als ein Synonym verstanden für so etwas wie Generationengerechtigkeit, also Vorhalten von Ressourcen für kommende Generationen und hat damit eine sehr hohe Evidenz und auch eine gewisse Natürlichkeit gewonnen, also als ob das sich von selbst versteht, dass man so handeln und so Politik machen muss. Und ich glaube, aus dieser vermeintlichen Selbstverständlichkeit speist sich eben gerade auch Nachhaltigkeit als kulturpolitische Formel für Sicherstellung, Bewahrung, Weitergabe an künftige Generationen. Also Nachhaltigkeit mit Blick auf kulturelles Erbe, einerseits explizit vergangenheitsbezogen in Form einer Aufforderung zum Erhalt, andererseits in die Zukunft gerichtet und zwar, das ist glaube ich sehr wichtig, in eine maximal weite Zukunft. So formuliert es jedenfalls Bandarin in diesem bereits kurz erwähnten Artikel, also tatsächlich eine sehr offizielle Positionsbestimmung der UNESCO. Wenn man, so heißt es dort, vom konservatorischen Erhalt des Erbes spricht, dann denkt man, und jetzt zitiere ich in deutscher Übersetzung, per Definitionem langfristig, nicht für 1 oder 2 Jahre, sondern für immer. So heißt es dort. Und dieser zeitliche Imperativ ist ja nun nicht unproblematisch. Schutz für immer, ja, das hieße ja, dass dem zu schützenden und zu bewahrenden Erbe ein sehr weitgehendes Recht nicht nur an der eigenen Gegenwart, sondern auch an allen zukünftigen Gegenwarten eingeräumt wird. Und genau in dieser begrifflichen Allianz von Erbe, Nachhaltigkeit, Überleben, Konservieren für immer offenbart sich doch ein ziemlich eigentümliches, für uns alle aber, glaube ich, sehr effektives Zeitregime einer, wie man vielleicht sagen könnte, konservatorischen Futurisierung. Damit in gewisser Weise ja doch auch einer sehr konservativen Futurisierung. Und wenn hier von Überleben des Welterbes die Rede ist bei Francesco Bandarin, dann nähert sich dieses Überleben ja in ganz auffälliger Weise dem ewigen Leben, also aufbewahren in eine grenzenlose Zukunft hinein. Ich glaube, dass im Unterschied zu solchen maximalen Bestimmungen von Zukünftigkeit der Sinn des Konzepts Erbe aber eigentlich gerade darin liegt, den Befehl einer grenzenlosen Konservierung nicht als zweifelsfrei zu verstehen, sondern eigentlich gerade das Diskontinuierliche, die Brüche, den Streit zu betonen und das tatsächlich im entschiedenen Rekurs auf juristische, ökonomische und damit auch ganz alltägliche Verständnisse von Erbe. Denn wie Sie wissen, ums Erbe gibt es eigentlich immer Streit oder jedenfalls wird es dadurch gerade kulturell, literarisch, erzählerisch interessant, dass es nicht einfach glatt läuft. Selbst wenn es glatt läuft, der entscheidende Punkt für einen Erbfall ist ja die, könnte man sagen, maximale Diskontinuität, nämlich jemand muss gestorben sein, damit es überhaupt was zu erben gibt. So jedenfalls in der juristischen Version. Und die Frage ist, die ich ein bisschen jetzt weiterführen möchte, oder auf die ich vielleicht gerade am Ende auch nochmal zu sprechen komme, wie es denn mit dem kulturellen Erbe und vielleicht auch gerade dem Welterbe aussieht, von was für einer Art von Diskontinuität, von was für einer Art von Todesfall man vielleicht hier ausgehen müsste, damit es etwas zu erben gibt, oder wie und warum denn ansonsten vom Erbe überhaupt die Rede ist. Ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang und für die Arbeit der UNESCO ein ganz zentraler Punkt, der sie einfach auch so wichtig macht, ist der Umstand, dass Erbe oft erst im Moment der Bedrohung oder des Verlustes als Erbe empfunden wird. Ein schlagendes, furchtbar schlagendes Beispiel sind die Buddha-Statuen in Bamidjan, die ja erst mit dem Moment ihrer Zerstörung in das Welterbe aufgenommen wurden. Und zwar kennzeichnenderweise und aber irgendwie auch irritierenderweise sofort in die Liste des gefährdeten Welterbes aufgenommen wurden. Das heißt, es hat sie gar nicht in Heil gegeben als Erbe, sodass sie dann durch Verfall, Zerstörung, wie auch immer, gefährdet worden wären, sondern sie sind erst als Zerstörte aufgenommen worden, dann aber als gefährdet klassifiziert. Das wirft sagen, aus der Negation heraus das gesamte Problem des materiellen, monumentalen, unveränderlichen im Erbe auf. Es ist natürlich nicht das Einzige, worum es geht bei der UNESCO, und ich werde gleich auf ein ganz anders geartetes Programm zu sprechen kommen, aber die klassische Welterbekonvention von 1972 verzeichnet ja schon im weitesten Sinne Monumente, kulturelle und natürliche. In diesem Zusammenhang ist, glaube ich, sehr wichtig, auf eine zentrale Idee des modernen Monumenten, des modernen Denkmalschutzes hinzuweisen, formuliert von De Hio und Riegel um 1900, das Schlagwort konservieren, nicht restaurieren, also gegen den falschen Historismus des 19. Jahrhunderts, das, was da ist, erhalten. Dann weitergeführt in der Charta von Venedig in den 1960er Jahren mit dem in dieselbe Richtung gehörenden, aber noch etwas verschärfteren Schlagwort, Ruinen müssen erhalten werden. Also nichts wieder zurückbauen, sondern die Ruine als Ruine monumentalisieren, zum Denkmal erheben. Und das gilt ja selbst für solche Fälle heute, in denen dann doch restauriert wird, jedenfalls wenn es auf elaborierte Art und Weise geschieht. Nur auf ein Beispiel hinzuweisen, die Dresdner Frauenkirche, also ein Wiederaufbau, mit dem ja die Nichtexistenz eines Gebäudes, die jahrzehntelange Nichtexistenz eines Gebäudes gleichsam wieder ungeschehen gemacht wurde und so ja die oft getroffene Beschreibung, vielleicht auch Empfindung, dass hier ein zerstörtes Stadtbild, eine Silhouette wieder geheilt worden wäre. Das ist, ich sage es natürlich gleich nochmal explizit dazu, kein Fall von UNESCO-Welterbe, aber es ist ein Fall von dann doch ambitioniertem Ruinenbau. Es gibt nämlich in der besagten Charta von Venedig, also der Denkmalschutzcharta schlechthin, einem Vorläuferdokument zur UNESCO-Welterbekonvention, eine Klausel, nach der der Wiederaufbau von Ruinen dann eben doch erlaubt ist. Und diese Klausel ist mit dem Begriff der Anastylose verbunden, also Wiedervereinen der zerstreuten Bestandteile, nämlich so, dass man das, was in einer Ruine oder vielleicht auch nur in einem Trümmerhaufen lag, wenn man es denn richtig orten kann, wieder in ein ganzes Gebäude einfügen kann. Und wie die meisten von Ihnen ja vermutlich auch aus eigener Anschauung wissen, ist genau das mit der Frauenkirche in Dresden ja passiert. Ja, also die Steine, die noch da waren im Trümmerhaufen, konnten in ihrem ursprünglichen Zusammenhang im Gebäude geortet, verortet, wieder eingeordnet werden und sind als solche eben auch kenntlich. Trotzdem gibt es, denke ich, ein Problem mit dem Schwerpunkt auf Denkmalschutz, auf materielle Erhaltung von Monumenten. Und genau dieses Problem hat die UNESCO, denke ich, sehr genau gesehen, als sie vor 10 Jahren eines ihrer mehreren Nebenprogramme startete, nämlich Intangible Cultural Heritage. Immateriell, wie man es übersetzen könnte, intangible, eine analoge Liste zu der des Natur- und Kulturwelterbes, aber eben eine Liste, auf der keine Monumente und keine Orte verzeichnet sind, sondern mündliche, theatralische, musikalische Überlieferungen, Festkulturen, Rituale, traditionelles Wissen, Handwerk, also ein Erbe, das nicht in einzelnen Städten verortbar ist und, so formuliert es die entsprechende Konvention der UNESCO, dass die treibende Kraft unserer kulturellen Vielfalt ist und eine Garantie für, und da ist sie wieder, nachhaltige Entwicklung. Also das immaterielle, das intangible Erbe ist gerade das, was eine nachhaltige Entwicklung befördern soll. Ich finde die Semantik dieses Schlüsselworts intangible aber doch auf eine komplizierte und vielleicht nicht so einfache Weise interessant. Intangible, also tangere, berühren, man könnte auch sagen unberührbares Erbe. Und das kann natürlich zum einen heißen, dass man es nicht berühren kann, weil es immateriell ist, kann man nicht anfassen. Kann aber natürlich auch heißen, und ich denke, das heißt es auch nicht von ungefähr, gleichzeitig, man darf es nicht berühren, weil es in gewisser Weise tabu ist. Und es ist zumindest in diesem Zusammenhang wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch bei diesem Intangible Erbe die selbstgestellte Aufgabe der UNESCO im Erhalt, in der Sicherstellung liegt. Also die Flüchtigkeit und Variabilität dieses immateriellen Erbes haben in gewisser Weise zurückzustehen gegen den Imperativ der unverfälschten Erhaltung. Und dafür scheint mir sehr charakteristisch, dass die UNESCO zusammen mit der Verkündung dieses Programms Immaterielles Erbe sofort eine Liste der Meisterwerke aufgestellt hat. Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit. Ein Meisterwerk ist vielleicht nicht zunächst das, was man bearbeitet, verändert, mit dem man auf weiter wachsende, produktive Weise umgeht. Ich denke jedenfalls, der Begriff tendiert auch in eine andere Richtung. Und es gibt ganz interessante, gerade auch ethnologische Untersuchungen zu dem, was passiert, wenn ein Ritual, ein Brauchtum, etwas, was Leute einfach so machen oder aus traditionellen Gründen machen, weil es schon seit Jahrzehnten oder vielleicht länger in ihrer Gegend praktiziert wird, was die machen, wenn plötzlich sagen, ein Erbestempel drauf ist. Eine Untersuchung eines Ethnologen, der einen Karneval in Belgien, in einer belgischen Kleinstadt untersucht hat, fällt mir in dem Zusammenhang ein, wo dieser Ethnologe selbst gefragt wurde, was sollen wir denn jetzt machen? Können Sie uns nicht sagen, wie wir uns verhalten sollen? Der hat natürlich sich das alles interessiert angeguckt und genau diese Frage gleich mitnotiert. Die konkrete Frage lautete nämlich, wie authentisch muss dieser Karneval bleiben, zu dessen Regeln es eigentlich gehört, dass nur Eingeborene, sage ich jetzt mal, dieser belgischen Kleinstadt, Leute, die dort geboren sind, an den Karnevalsvereinen sich beteiligen dürfen. Es gab einen Zwiespalt. Die eine Partei in dieser Karnevalsvereinsgruppe sagte, jetzt, wo wir Welterbe sind, müssen wir uns doch öffnen. Wir machen das ohnehin schon. Bei uns sind auch Leute dabei, die gerade erst aus Italien, Frankreich, sonst woher eingewandert sind. Die andere Gruppe sagte, nein, jetzt, wo wir Welterbe sind, müssen wir erst recht darauf achten, dass wir unsere eigenen Regeln maximal gründlich einhalten. Und in diesem Zwiespalt hätte man sich vermutlich nicht, jedenfalls nicht in der Weise befunden, wenn nicht dieser Schutzmechanismus oder dieser Erhaltungsmechanismus des Erbes eingetreten wäre. Auch hier ist es aber natürlich wichtig, dass es oft gerade im Interesse der Akteure liegt, diesen Erhalt, diesen Schutz zu aktivieren, wenn Sie zum Beispiel an Bestrebungen denken, das deutsche Stadttheatersystem in dieser Liste des immateriellen Erbes unterzubringen, auch hier eben wieder im Moment einer empfundenen Gefährdung. Wenn das erstmal geschützt ist, dann darf man kein Stadttheater mehr zumachen oder keine Sparte an einem Stadttheater mehr einsparen, denn sonst kommt die UNESCO. Also das ist offenbar ja die Logik oder der Gedankengang dahinter. Ein paar Worte noch zur Welt oder vielleicht allgemeiner zur Räumlichkeit des Welterbes. Was heißt hier überhaupt Erbe, beziehungsweise wo fängt das Erbe an und wo hört es auf? Es gibt ein sehr interessantes Wertkriterium, das die UNESCO verwendet, nämlich das des herausragenden Wertes, Outstanding Universal Value. Und diese Bestimmung des Herausragenden, des Hervorragenden ist im Einzelfall gar nicht so einfach und auch das produziert interessante Probleme, bei denen, denke ich, auch wiederum das gesamte Konzept von Erbe und Erhalt und damit auch von Nachhaltigkeit zur Debatte steht. Ein Beispiel dafür ist der Limes, also die Überreste der römischen Grenzbefestigungen, jedenfalls diese Städte, diese Linie, an der das Römische Reich irgendwie mit seinen eigenen Grenzen operiert hat. Ein internationales Welterbe in verschiedenen Ländern vorhanden, in Südwestdeutschland, aber auch in Nordengland und in Schottland. Vor allem die deutschen Limes-Stätten sind deswegen interessant, weil sie fast unsichtbar sind. Man sieht da, wo es eigentlich drauf ankommt, fast nichts, sondern eher eine Bodenwelle oder eine kleine Erhebung oder eine Vertiefung. Es ist ein Bodendenkmal, diesen Begriff gibt es ja auch. Das, was man noch sieht, sind zum Großteil historistische Rekonstruktionen des 19. Jahrhunderts. Auch diese Rekonstruktionen, diese historistischen Rekonstruktionen, also etwas, was eigentlich nach modernem Denkmalschutz falsch ist, sind aber zum Teil, gehören sie zu dieser Welterbestätte des Limes. Und hier wird dann eine ziemlich verschlungene kasuistische Argumentation verwendet, die letztlich darauf hinausläuft, so sagten es die Prüforganisationen, die im Jahr 2005 dafür votierten, letztlich diesen Limes als Welterbestätte aufzunehmen, die darauf hinauslaufen, dass eine zeitliche und zugleich eine räumliche Unterscheidung getroffen wird. Nämlich alles das, was vor der Gründungscharta des modernen Denkmalschutzes errichtet wurde, vor der Charta von Venedig, vor 1965, ist noch schützenswert, weil dann doch historisch interessant, auch wenn es sich um historistische Fehler handelt, also das Kastell Saalburg zum Beispiel, ein wilhelminisches Pseudo-Kastell, gehört zum Welterbe, weil historisch interessanter Fehler. Alles das, was danach gekommen ist, nach 1965, gehört nicht dazu. Das heißt, man hat also das Moment, in dem man eine offizielle Erkenntnis zum Thema Denkmalschutz getroffen hat, diesen Moment hat man als Schwelle genommen, an dem die Denkmalwürdigkeit der Nachbauten aufhört. Und ganz explizit heißt es dann in dem Bericht der Prüforganisation oder in dem Votum der Prüforganisation, dass alle weiteren Rekonstruktionen, die etwa noch anzustellen wären, diese Welterbestätte gefährden würden. Dass also ein Risiko einer Gefährdung bis hin zur Zerstörung dann drohen würde. Und was passiert, wenn die Bedrohung zu groß wird? Auch das kennt man ja aus der Tagespresse und aus teilweise langjährigen Diskussionen. Was dann passiert ist, die Stätte wird von der Liste gestrichen, kommt zunächst mal auf die Gefährdungsliste und wird dann gestrichen. Berühmtes Beispiel Dresdner Elbtal. Eine Brücke wird gebaut, die ziemlich weit entfernt ist von der Dresdner Altstadt, dem vorhin erwähnten Panorama, die aber das Gesamt dieses Elbtals zerstört, so die Argumentation. Und damit, weil hier etwas Neues gebaut wird, wird der Erbestatus aberkannt. Und dieses Problem des Ausschlusses aus dem Erbe, also die Unterscheidung von Nicht-Erbe im Erbe, stellt meiner Ansicht nach nochmal besonders das Konzept Erbe insgesamt in Frage. Also es wäre überhaupt erst einmal zu klären, durch welche Art von erblicher Übertragung das Weltkulturerbe überhaupt zustande kommt. Zum Schluss will ich noch einmal kurz eingehen auf die spezifische Prognostik, auf das spezifische Zukunftsdenken, das meiner Meinung nach im Zusammenhang von kulturellem Erbe und Nachhaltigkeit entsteht. Man könnte das grammatisch, denke ich, ganz gut mit dem Modell des Futur 2 bestimmen, also eine immer schon vollendete Zukunft mit starker Tendenz zur selbsterfüllenden Prophezeiung. also die jeweils gegenwärtige Zukunftsplanung, das, was wir heute als nachhaltig und erhaltenswert bestimmen, soll vorwegnehmen, wie kommende Generationen mit ihrer dann Vergangenheit umgehen werden. Also wie sie das aufnehmen werden, was ihnen hinterlassen wird. Und das heißt, ich gehe natürlich von dieser rhetorisch starken Formel für immer aus, die ich am Anfang zitiert habe, und weiß sehr wohl, dass das pragmatisch nicht alles ist, was man zu diesem Thema sagen kann, aber programmatisch denke ich schon. Das heißt, dass das Rezeptionsverhalten kommender Generationen in gewisser Weise festgelegt wird. Es werden Handlungsanweisungen festgelegt, wie zukünftige Generationen mit dem umzugehen haben, was wir ihnen hinterlassen. Also eine künftige kulturelle Weltgesellschaft als Erbengemeinschaft, könnte man sagen. Und das ist, glaube ich, ein wesentliches Problem, nicht nur von Denkmalpflege, Brauchtumspflege, lässt sich auch nicht auf Kulturpolitik im engeren Verständnis beschränken, sondern ist tatsächlich eine Frage, wie man Nachhaltigkeit überhaupt verstehen möchte, in was für eine prognostische Qualität der Begriff Nachhaltigkeit hat. Also Nachhaltigkeit und Vorwissen. Ich denke, was die Erkennbarkeit von Zukunft überhaupt betrifft, lässt sich die Idee der Nachhaltigkeit als einen Versuch verstehen, einer essentiellen Ungewissheit entgegenzuarbeiten, dass man nämlich schlicht und einfach nicht weiß, wie die Zukunft wird. Also Zukunftserkenntnis muss natürlich in irgendeiner Weise, in einer wie auch immer emphatischen und starken Weise ergebnisoffen sein, zukünftige Zufälligkeiten in Rechnung stellen. Die sind aber eigentlich in der heutigen Begrifflichkeit von Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit jedenfalls programmatisch nicht besonders stark. Und was die Zeitlichkeit von Zukunft betrifft, könnte man vielleicht sagen, es geht hier doch um eine Art der Vergangenheitsrepräsentation und Erhaltung, die zum Teil geradezu auf eine Stillstellung der historischen Zeit hinauszulaufen scheint. Also wenn man sagt, wie in dem erwähnten Beispiel, Veränderungen bis 65 sind okay, 1965, was danach kommt, führt zumindest zum Ausschluss aus der Erbeliste. Also wenn einmal die Erbpflege begonnen hat, soll das historische Vergehen der Zeit in gewisser Weise aufhören. Und diese Art des Verfügens über Zeit, über zukünftige Zeit, aus einer Logik der Gegenwart heraus, hat, denke ich, sehr stark testamentarischen Charakter. Ja, so macht man ja Testamente. Ich sage jetzt, was mit meinem Nachlass einmal passieren soll. Das heißt, ein solches Testament betrifft Veränderungen, die möglicherweise einmal von zukünftigen Generationen drohen könnten, die man aber in gewisser Weise doch ausschließen möchte. Und damit unterwirft man die kommenden Generationen einem Zeitregime der Nachhaltigkeit, das aber eben ein heutiges Zeitregime ist, über dessen zukünftige Wirksamkeit keine verlässlichen Aussagen gemacht werden können. Vielen Dank.
Das war der stellvertretende Leiter des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung in Berlin, Stefan Willer. Er hat seinen Vortrag über die Zukunft unseres kulturellen Erbes am 31. Mai 2013 im Jüdischen Museum in Berlin gehalten.
D-Radio Wissen. Hörsaal.